Also, das erste ist, glaube ich, die am Schluss von dir formulierte Kritik am ontologischen Denken. Die finde ich ungeheuer wichtig. Und da habe ich selber zu knabbern, weil meine Freunde Etienne Balibar, Roy Baska und mit dem ich weniger befreundet bin inzwischen, aber Georg Lukasch, alle versucht haben, ontologische Wendungen zu vollziehen, was ich mit großem Bedauern und einem gewissen theoretischen Entsetzen quittiere. Aber damit ist die Kritik daran noch nicht geleistet. Und ich denke, das wäre die Aufgabe, warum radikale Denker, und das sind sie alle drei, kann bei allen dreien dies und das einwenden, aber warum halten sie das für so selbstverständlich, auf die Frage der Ontologie zu rekurrieren? Und ich glaube, da kommen wir dann nochmal auf ein Problem, was in deiner Darstellung von Philosophie und Philosophiekritik in gewissem Umfang übersprungen ist. Nämlich das Problem der Gramsci-These, alle Menschen philosophieren. Ich halte die für falsch, weil die unterstellt, die einzige Form, sich grundsätzlich Gedanken zu machen, ist philosophieren. Und genau das muss man kritisch zurückweisen. Es gibt viele Formen, sich grundsätzlich Gedanken zu machen, auch halb explizite, wenig elaborierte. Also auch hier gilt das mir wichtige Postulat des Köhler-Glaubens. Also eine Position ist nicht dadurch gut, dass sie elaboriert ist, sondern ist dadurch gut, dass sie triftig ist, dass sie die Probleme trifft und überhaupt die Probleme in der Lage ist, anzugehen, auch wenn sie sie schlecht artikuliert. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und da neigen die Philosophen seit Aristoteles dazu, zu argumentieren, wer die Philosophie in Frage stellt, der philosophiert ja schon und dann haben wir dich. Also das ist sicherlich der Inhalt von Aristoteles leider verloren gegangenen Dialog über die Philosophie. Also dieses Rekursivargument. Und dieses Rekursivargument muss man zurückweisen. Da muss man aber früh aufstehen, weil das setzt dann tatsächlich Gedanken voraus über das Verhältnis von Wissen und Deliberieren, über Wahrheit. Was heißt, das hast du nicht zitiert, für mich zentral in der radikalen Philosophie ist der Begriff der Wahrheitspolitik, was ja auch schon unterstellt, dass das mit der Wahrheit nicht so einfach ist. Und was heißt eben Wahrheitspolitik vor und jenseits der Philosophie? Ich glaube, das ist ein Punkt, der ist natürlich in philosophischen Instituten ganz schwierig zu realisieren, das ist mir klar. Ich bin ja gewissermaßen seit 1971 aus der Philosophie vertrieben und habe mich irgendwie an den Rändern dann doch etablieren können, wenn man das etablieren nennen mag. Ich werde ja so etwa ab Jahr mit 1.000 Euro bezahlt, was für eine ganzjährige Tätigkeit schon eine gewisse Sensation darstellt. Aber immerhin, ich darf, ich kann, ich bin hier in diesem Institut, in diesem schönen Raum und kann diese Vorlesungsreihe, kann ich ja fast sagen, machen mit durchaus, ja, wie Sie gesehen haben, sehr tief eindringenden jüngeren Kollegen und Kolleginnen, die auch im Feld der Philosophie eine Rolle spielen. Also insofern, ja, auch das will ich nicht übertreiben, aber immerhin. Also es ist nicht völlig sozusagen vergebens, dass ich da vom Rand der Philosophie diese kritischen und, wenn Sie so wollen, radikalen Fragen, was es eigentlich bedeutet, Philosophie zu betreiben. Diese Institutionalisierung der Philosophie im 19. Jahrhundert, das komme ich sozusagen in die Erzählen über meine eigenen Arbeiten, habe ich ja in dem Sammelband über Wissenschaftskritik und sozialistische Praxis meines Wissens versucht, als erster wirklich aufzuarbeiten. Natürlich in einem kurzen Thesentext sind da allenfalls die Fragen gestellt. Aber, also dass das sozusagen die Trennung der Philosophie von den Disziplinen ein zentrales Thema ist. Das war auch mein Habilitationsvortrag. Also insofern, der inzwischen nur im Netz veröffentlicht ist, aber immerhin, man kann ihn finden. Finde ich sehr schön, wie du das dann auch nochmal anhand von Foucault thematisiert hast. Also diese Disziplinen, wobei ich dazu neige, selbst die Problematik von Inter- und Transdisziplinarität noch für zu wenig radikal zu halten. Sondern ich glaube, man muss sich klar machen, dass diese gesamte Konstruktion wissenschaftlicher Arbeitsteilung nach Unterscheidung von Ökonomie, Politik, Psychologie und ja sozusagen dann allgemein die Philosophie, das ist ja so die Grundunterscheidung, die sich im 19. Jahrhundert durchgesetzt hat, dass die falsch ist. Die ist weder omnihistorisch, also auf die Antike nicht vernünftig anwendbar, noch in der Lage, gegenwärtige politische Kämpfe irgendwie sinnvoll zu artikulieren. Das heißt, sie geht an ihrem Gegenstand vorbei und erlegt ihm Maßstäbe der herrschenden Ideologie in der modernen bürgerlichen Gesellschaft auf. Also der Unterschied etwa zwischen Psychologie und Soziologie, den kann man gar nicht verstehen, wenn man nicht weiß, was ein bürgerliches Subjekt ist, ein bürgerliches, männliches Subjekt. Und das findet sich sehr schön artikuliert in Hegels Rechtsphilosophie, die man, also das ist noch mehr als bei Kant, man staunt, was Hegel alles irgendwie bewusst war. Aber er vertritt es völlig im Modus der Affirmation. Hegel, das ist ja auch von feministischer Kritik dann schön gelesen worden, Hegel weiß ja, dass das bürgerliche Subjekt konstitutiv für die moderne bürgerliche Gesellschaft ist und dass das Verhältnis von Mann und Frau dafür wieder konstitutiv ist. Das steht wirklich in der Rechtsphilosophie. Aber für ihn ist das sozusagen die Natur der begrifflich gegebenen Verhältnisse. Und das ist das Problem. Hegel ist da ungeheuer selbstbewusst im doppelten Sinne, durchaus auch subtil. Da ist jede Nuance bis auf den Unterschied zwischen der Hausfrau und den Dienerinnen, findet sich alles bei Hegel artikuliert. Aber das ist der vernünftige Stand der Dinge. Und hinter diesem vernünftigen Stand der Dinge darf man doch nicht zurückfallen. Also diese affirmative Wendung der klugen Analyse bei Hegel, die muss man dann noch aufarbeiten. Und da genügt es in der Tat nicht, da bin ich völlig mit dir einig, das zu skandalisieren, sondern muss die Mechanismen aufgreifen, die das bei Hegel so hervorgebracht haben und diese Mechanismen auch freilegen. Da ist, glaube ich, als Untersuchungsaufgabe noch nicht gemacht, ganz spannend, die Differenz zwischen Hegel und seinem Schüler Eduard Ganz. Der Ganz kommt von einer der sich konstituierenden Einzelwissenschaften, in dem Fall der Rechtswissenschaft, her und begibt sich von dort aus auf das Studium von Recht und Staat. Er gehört wirklich zu einer der Initiatoren der modernen Rechtswissenschaft in Deutschland und damit auch weltweit. Hegel macht es umgekehrt. Hegel hat allgemeine Begriffe von Staat und Gesellschaft und rezipiert dann in der Tat, im Wesentlichen allerdings die Rechtswissenschaft des 18. Jahrhunderts, nicht die zeitgenössische. Und ich denke, diese unterschiedlichen Bewegungen von einer sich konstituierenden neuen Linie wissenschaftlicher Forschung, die ja nun keineswegs ideologiefrei ist, also Rechts- und Staatswissenschaften waren ja das vergessene andere Kapitel der deutschen Geschichte der Gesellschaftswissenschaften. Man sollte in dem Zusammenhang sagen, dass die meisten bekannten deutschen Soziologen Rechts- und Staatswissenschaftler waren und nicht etwa Philosophen. Von da aus ist das ein spannendes Kapitel, das man vertiefen müsste. Aber, was du gesagt hast, keine disziplinäre Bearbeitung von Herrschaftsverhältnissen ist möglich. Darauf war es auch nicht angelegt. Sondern es war darauf angelegt, die modernen bürgerlichen Verhältnisse für vernünftig und herrschaftsfrei zu erklären. Also die ergeben sich eben aus der freien und gleichen Selbstbestimmung und Vertragsbildung aller Subjekte. Der freie und gleiche Vertrag zwischen Kapitalist und Lohnarbeiter, wie Marx ihn analysiert hat, ist hier durchaus als Modell zu sehen. Wobei ich dann, und das finde ich, das müsste man auch noch vertiefen, noch hinzufügen müsste, dass in der Tat der Unterschied zwischen modernen und vormodernen Herrschaftsverhältnissen relevant ist. Also auch in den Geschlechterverhältnissen ist es eben ein Unterschied, ob die Ehe geschieden werden kann oder nicht geschieden werden kann. Ob der Mann automatisch Vormund seiner Frau ist, was er, glaube ich, bis 1919 war, oder ob die Frau ein eigenständiges, vollgültiges Rechtssubjekt ist, was sie dann erst mit der Weimarer Verfassung wurde. Also hier hat es noch lange weitere Kämpfe gegeben und diese muss man auch in den Blick nehmen. Allerdings würde ich jetzt frei assoziieren, sollte das nicht dazu führen, dass wir, wie das in Teilen der Tradition der kritischen Theorie jedenfalls verbreitet ist, jegliche wissenschaftliche Arbeitsteilung fallen lassen. Und das sehe ich auch in Teilen der feministischen Kritik, ne, wo dann gesagt wird, ja, wir enthüllen jetzt sozusagen die Geschlechterherrschaftsstrukturen und die ökonomisch-politischen Herrschaftsstrukturen, wie Marx sie analysiert hat, die interessieren uns nicht mehr. Also diese Art von Arbeitsteilung, in Anführungsstrichen, denke ich, kann man nicht dadurch auflösen, dass man sagt, wir haben jetzt eine umfassende Herrschaftskritik, wo eben alle Verhältnisse gleichzeitig vorkommen, weil Geschlechterverhältnisse zu untersuchen ist doch schon eine spezialisierte Aufgabe. Da muss man vieles Spezifische wissen. Und genauso geht es natürlich darum, moderne Ausbeutungsverhältnisse zu untersuchen. Auch da muss man Spezifisches wissen. Da gibt es spezifische Erfahrungen aus Kämpfen. Es gibt auch entsprechende kritische Wissenschaften. Also es ist ja nicht so, dass es da keine Untersuchung von unten oder von unten inspiriert gäbe. Und ich würde dafür plädieren, diese Art von Arbeitsteilung auch ernst zu nehmen. Also feministische Untersuchungen, wie soll man die nennen, operaistische Untersuchungen, wenn die auch sozusagen etwas einseitig zugespitzt sind und sagen wir Untersuchungen aus dem Zusammenhang der Dependenztheorie oder der neuen Untersuchungen von Imperialität tatsächlich als spezielle Untersuchung ernst zu nehmen. Und da komme ich jetzt nochmal zur Philosophie. Man kann natürlich sagen, Philosophiekritik muss deutlich machen, dass Denken und Philosophie nicht dasselbe ist. Und auch ganz grundsätzlich und radikal denken, nicht einfach deswegen schon philosophieren. Andererseits, angesichts der Stellung, ich habe mein Buch ja auch nicht genannt, radikales Denken, sondern radikale Philosophie, angesichts der Stellung der Philosophie in diesem ganzen Komplex zu glauben, man könne sie gewissermaßen rechts liegen lassen und umgehen und sich einfach mit was anderem beschäftigen, halte ich für eine Illusion. Sondern das Aristoteles-Argument, wenn man die Philosophie kritisiert und sich darauf nicht einlassen will, philosophiert man schon, ist zwar nicht schlüssig, aber bringt dieses reale Machtverhältnis zum Ausdruck. Das heißt, man muss die Kritik dann auch immer wieder in ein eingreifendes Philosophieren, würde ich das mal nennen, das ins Feld der Philosophie eingreift, übersetzen. Ich mache das, die Kollegen, die da sind, werden das kennen, indem ich sozusagen tatsächlich jetzt einfach so durch die Geschichte der antiken Philosophie mich durchlese und darin auch eine ganze Menge einfach an Herrschaftlichkeit, an Verdrängten. Allerdings die Frauen, die es da gibt, die wenigen, die habe ich natürlich thematisiert, sind da nicht so unbedingt sehr explizit, was die Geschlechterverhältnisse angeht. Da muss man sich dann an literarische Quellen halten, weil das innerhalb des Feldes der Philosophie offenbar gar nicht ging, sodass auch Frauen das nicht thematisieren konnten. Also, aber das sind dann Themen, die in der Tat zu verfolgen sind. So, ich bin jetzt etwas ins Diskutieren gekommen, um nicht zu sagen Schwätzen. Aber ich will versuchen, das nochmal etwas zu gruppieren. Also ich denke, was du über die Kritik des Posthumanismus gesagt hast, finde ich auch sehr wichtig. Zumal ich ja selber einen Humanismus vertrete, wenn auch einen praktischen. Das ist sozusagen für einen altersher geschulten Menschen etwas paradox, einen Humanismus zu vertreten. Aber es ist eben nicht ein Humanismus, der auf einem Begriff des Menschen beruht, sondern der beruht darauf, dass einerseits ich nichts Menschliches mir fremd halte, um ein schönes Zitat zu verwenden, und zweitens inhumane Verhältnisse überall anzugreifen sind, wo sie existieren. Und das sind die beiden Punkte. Also es geht gerade nicht darum, ein Wesen hier sozusagen auf die Bereiche des Menschlichen anzuwenden. Es geht also insofern auch nicht darum, die Pflanzen oder die Tiere für irrelevant zu erklären, sondern es geht darum, tatsächlich die verschiedensten Gestalten historischer Menschlichkeit, und natürlich sind die Geschlechter und die unterschiedlichen sexuellen Orientierungen hier ein wesentliches Element, aber auch dies nicht, denke ich, überhistorisch. Also ich denke nicht, dass es in modernen und in vormodernen Gesellschaften im selben Sinne Geschlechterherrschaft gibt, sondern die hat sich selber modernisiert. Also diese, und da denke ich, ist noch einiges auch an Analyse zu leisten, um die Differenz zwischen den traditionellen personal-patriarchalischen Verhältnissen und den modernen Verhältnissen, wie sie zum Teil ja überhaupt erst im Neoliberalismus sozusagen massenfähig geworden sind, als solche zu begreifen, ohne aus dem Auge zu verlieren, dass auch die modernen Verhältnisse Herrschaftsverhältnisse sind. Das, glaube ich, ist hier der wesentliche Punkt. Und ich denke, es ist auch völlig klar, mein praktischer Humanismus hat eine zusätzliche Prämisse. Nämlich die Prämisse, nicht jeder radikale Philosoph oder jede radikale Philosophin muss sich zu dieser zusätzlichen Prämisse bekennen. Nämlich die Prämisse relativ schlicht, dass es möglich ist, unter den gegenwärtigen Verhältnissen inhumanen Situationen Widerstand zu leisten und dafür Leute zu gewinnen. Und dass das ein Programm ist, das eine relativ große Bündnisbreite hat, insofern also auch gewisse Aussichten auf Erfolg. Erfolg bzw. Wirkung. Ne? Erfolg ist ja nochmal eine andere Kategorie. Also soweit zum Humanismus. Aber zweiter Punkt, ich glaube, mit der neueren Materialismusdebatte, auch da habe ich ja versucht, einen kleinen Beitrag zu leisten, der in einem Sammelband, den der Demirovic herausgegeben hat, versteckt ist, bin ich völlig einig. Ich denke auch, dass diese Art von Ontologisierung des Materialismus hier das Zentralproblem ist. Für mich gibt es einen schönen Begriff von Materialismus, den ich in der Tat von Althusser habe. Der hat Materialismus mehrfach definiert, als sich keine Geschichten zu erzählen. Ne pas se raconter des histoires, also Entschuldigung, das ist schlecht übersetzt, sich nichts vorzumachen. Sich nicht von der wirklichen Analyse der Lage und der wirklichen Wissenschaft abdrängen zu lassen durch irgendwelche Mythen, in dem Sinne Geschichten. Mythos heißt ja auch nur erstmal Geschichte. Und dieses Verständnis von Materialismus als eine Haltung, die darauf setzt, dass es möglich ist, sich solcher Illusionen immer wieder kritisch zu entschlagen, das halte ich in der Tat für konstitutiv. Aber das ist selber gewissermaßen eine Voraussetzung radikaler Philosophie und kein Theorem, wo man dann sozusagen über die Struktur der Welt die Aussage macht, sie ist materiell. Was bedeutet das dann wohl? Bin ich auch ganz skeptisch, ob das eine besonders produktive These ist. Es gab noch so ein paar einzelne Punkte, die ich ansprechen wollte. Nämlich erstens die Problematik der Entnennung bei Roland Barthes und anderen. Da sehe ich ein Problem. Im Unterschied zu der gesamten französischen Tradition, einschließlich meines Freundes Etienne Balibar, gehe ich davon aus, dass die, ich nenne das mal Metaphysik der Namen oder die Bedeutungstheorie, dass alle Bedeutung auf Namen beruht und damit auf Nennung, falsch ist. Das ist, hat Platon eingeführt und bis zu Foucault oder auch Althusser oder Balibar ist das wirksam geblieben. Ich denke, man muss mit Frege unterscheiden zwischen Eigennamen und Begriffen. Und Eigennamen, da gibt es eine lange Debatte über Proper Names and Descriptions in der analytischen Philosophie, haben eben das Eigentümliche, was ich daraus gelernt habe, aus dieser Debatte, dass sie nichts bezeichnen. Es gibt nicht, ne, also wir kennen uns, aber wenn du jetzt aufschreiben müsstest, woran du mich erkennst, wirst du erstmal in Verlegenheit, vermute ich mal. Mir geht es jedenfalls umgekehrt genauso. Und es ist auch nicht so, dass, habe ich eine schöne Anekdote zu bieten, ich bin mehrfach an der Grenze festgehalten worden, nicht verhaftet, sondern festgehalten, von mehreren mit Maschinenpistolen bewaffneten Polizisten, weil die Software von den tragbaren Computern sehr eingeschränkt damals war, das war in den 80er Jahren, und die konnten nur als Merkmale festhalten, Nachname und Geburtsdatum. Und es wurde jemand gesucht, auf den diese beiden Eigenschaften zutrafen, die bei mir im Personalausweis oder im Pass standen. Und in dem Moment, wo sie dann den landgestützten Computer anmachen konnten, konnten sie feststellen, dass die übrigen Merkmale nicht zutrafen. Also in dem Sinne gibt es in der Tat zur Identifizierung Merkmale. Aber man muss sich klar machen, das ist die polizeiliche Logik. In der polizeilichen Logik werden wir durch Merkmale identifiziert. Aber das ist nicht die ursprüngliche Bedeutung von Eigennamen, sondern die Eigennamen sind eben wirklich die Namen, die immer wieder im Spiel der Begegnung zur Identifizierung dienen. Das bist du. Und dann kann man auch sagen, wie derjenige heißt. Das ist die grundlegende Operation. Und die hat mit Eigenschaften, Eigennamen, Kriterien oder sowas überhaupt gar nichts zu tun. Man kann sich das auch so klar machen, woran wir das jeweils erkennen, variiert. Und es ist nicht so, dass das eine mystische, direkte, nicht an Eigenschaften gebundene Erkenntnis wäre. Aber wir erkennen eben zum Beispiel den Freund und die Freundin, deren Haare weiß geworden sind, trotzdem. Oder die eine andere Frisur hat, oder. Also es gibt immer wieder eben auch, dass dann andere Gruppen von Eigenschaften an die Stelle derjenigen, die wir uns zunächst mal gemerkt haben, treten und wir eben auf diese Weise tatsächlich diesen als diesen identifizieren können. Und das ist was anderes, als etwas zu begreifen. Das ist der, glaube ich, zentrale Punkt. Und deswegen ist der Begriff der Entnennung problematisch. Sondern man muss hier eine, dann in der Tat, entwickeltere Theorie des Begreifens oder der Begriffsbildung oder der wissenschaftlichen Theoriebildung entwickeln. Es geht nicht darum, die Herrschaftsverhältnisse zu benennen, es geht darum, sie zu begreifen und damit veränderbar zu machen. Und das würde ich bei Barthes und Foucault als Problem sehen. Auch bei Balibar, dass sie eben, weil sie denken, sie benennen, ist sie anzuerkennen, hier diesen Unterschied nicht machen. Und das führt mich zu einem anderen Punkt, nämlich dem Punkt der Wissenschaften. Wobei ich sofort hinzufüge, Ich habe das ja auch gesagt, du hast das ja auch durchaus so angesprochen, Philosophie kann das nicht alles selber machen. Also es gibt außerhalb der Philosophie den Prozess wissenschaftlicher Forschung. Das ist kein Scientismus, das zu sagen, sondern wissenschaftliche Forschung produziert dann irgendwann, denken wir jedenfalls, müssen wir manchmal korrigieren, aber sehr oft auch nicht, in den Naturwissenschaften gibt es schon Bestände ziemlich gesicherten wirklichen Wissens. Auch in den Gesellschaftswissenschaften gibt es das eine oder andere. Dort ist es aber immer umkämpft. Also es gibt da einen Unterschied. Also ich denke, die marxische Entdeckung, dass der Mehrwert aufgrund eines freien und gleichen Tausches zustande kommt, ist eine wirkliche wissenschaftliche Entdeckung. Daraus folgt natürlich jetzt nicht, dass alles, was Marxisten dann unter Berufung auf diese Entdeckung formuliert haben, deswegen richtig ist. Aber in diesem Sinne gibt es wissenschaftliche Entdeckungen, die dann auch ganze Problematiken verschieben. Wenn ich jetzt die Problematik der Ausbeutung löse von der Frage des ungleichen Tausches, die es auch gibt. Also natürlich gibt es die Problematik des ungleichen Tausches, gerade im internationalen Zusammenhang. Aber es gibt eben auch die Ausbeutung bei gleichem Tausch. Und wenn man das sozusagen hinbekommt, dann wird deutlich, dass hier ein anderes Verhältnis von Philosophie, kritischer Wissenschaft und Wissenschaftskritik zu entwickeln ist, als das sozusagen in großen Teilen mindestens der Frankfurter Schule der Fall ist, die in der Tat dann immer wieder doch nur bei dem kritischen Gestus geblieben sind. Gut, da will ich Horkheimer-Adornos nicht einbeziehen, sondern einige Jüngere. Also der Unterschied zwischen ich glaube, das gilt denn eben auch für Herrschaft entnannt, wovon du gesprochen hast. Na, auch hier, denke ich, ist die Frage, und das ist ein ganz schwieriges Verhältnis, Herrschaft ist spezifisch zu fassen. In Geschlechterverhältnissen funktioniert Herrschaft anders als in der Ausbeutung. In alten, personalen, patriarchalen Geschlechterverhältnissen funktioniert Herrschaft anders als in modernen und so weiter und so fort. Also diese Spezifik ist ganz wichtig. Trotzdem gibt es so etwas, ich würde das erstmal wie eine Solidarität von Begriffen. Also sozusagen, die haben eine Familienähnlichkeit und die sind in gewissem Sinne solidarisch, weil sie alle, und das wäre für mich der entscheidende Punkt, als Kritik an Herrschaftsverhältnissen auf eine mögliche Befreiung hin angelegt sind. Und natürlich ist Befreiung von Geschlechterherrschaft eine andere Befreiung als Befreiung von Kapitalherrschaft. Aber der Gedanke, der da gemeinsam ist und den man vielleicht erstmal nur philosophisch formulieren kann, dass die Subjekte sich als befreite Subjekte in einem solchen Prozess konstituieren. Es geht nicht liberal darum, das Subjekt ist frei und es muss von äußerlicher Unterdrückung befreit werden, sondern es geht darum, sich als befreite Subjekte zu konstituieren. Und darin sehe ich immer noch sozusagen eine bezugsfähige Orientierung, die sowohl im antikapitalistischen als auch im antipatriarchalischen, als auch im antikolonialistischen, als auch vielleicht im antinormalistischen Kampf, um eine Kategorie von Jürgen Link zu zitieren, eine zentrale Rolle spielen sollten. Ich schaue jetzt noch mal. Was du angesprochen hast, ist in der Tat eine zentrale Intention der radikalen Philosophie, sich eben nicht dem Einrücken in den Überlieferungszusammenhang zu unterwerfen, sondern, dazu habe ich dann glücklicherweise dank meines Alters Gelegenheit gehabt, diesen Überlieferungszusammenhang selber kritisch gegenzulesen und gewissermaßen darauf zu analysieren, welche Spuren von Herrschaft und Unterdrückung und welche Mechanismen hier sich freilegen lassen. Und das ist eigentlich ein ganz vielversprechendes und auch relativ erfolgreiches Unternehmen. Ich habe das erstmal nur mir für die globale Antike vorgenommen, man muss sich ja ein bisschen beschränken. Aber das ist schon, glaube ich, ganz wichtig. Was natürlich bei mir weitgehend hinten runtergefallen ist, ist die Auseinandersetzung in das gegenwärtige Feld der Philosophie zu tragen. Weil das würde dann in der Tat erheblichen zeitlichen Einsatz, erhebliche, wenn Sie so wollen, Ressourcen erfordern, die ich so nicht habe. Also natürlich, also es ist auch so, sagt mir mein Verleger, meine Bücher über radikale Philosophie, das sind ja inzwischen mehrere, werden in erster Linie nicht von Philosophen gekauft und gelesen, weil diese Dimension darin kaum entwickelt ist, allenfalls sozusagen im Anknüpfen an die Debatten in Radical Philosophy in England und in den USA. Ja. Ich glaube, damit habe ich meine Notizen hier soweit abgearbeitet. Und wenn du möchtest, kannst du noch replizieren. Zum Letzten will ich nur ganz kurz replizieren. Du hast völlig recht, das wäre falsch, wenn sich das in ähnlicher Weise verselbstständigen würden, wie das bei den Disziplinen geschehen ist. Trotzdem ist die eigenständige Materialität und Widersprüchlichkeit auch ernst zu nehmen. Also ich habe mir das so zurechtgelegt, die marxische Kritik der politischen Ökonomie ist ja systematisch ausgearbeitet und man kann auch weitere Formen neuerer kapitalistischer Ausbeutung dann noch einarbeiten. Aber wenn man jetzt untersuchen will, wie, sagen wir mal, in der Ausbeutung der Lohnarbeit, da gibt es ja die eigentümliche Differenz, als Lohnarbeit zum ersten Mal vorkommt, gibt es kein Geschlecht. Als Lohnarbeit zum zweiten Mal vorkommt, im Kapital, ist geschlechtliche Arbeitsteilung schon vorausgesetzt, ganz witzig. Also bei der ersten Definition würden wir eine Definition von Lohnarbeit, würden wir eine völlig unrealistisch hohe Definition von Reproduktionskosten der wahren Arbeitskraft bekommen. Weil dort wird wirklich definiert, alles, was für die Reproduktion notwendig ist, muss dann in den Wert der Arbeitskraft eingehen. Und das heißt natürlich auch alles das, was dann beim zweiten Mal die Frauen, die Kinder und die Familie unentgeltlich leisten. Also wenn man das, habe ich mal bei portugiesischen Kollegen durchdekliniert gesehen, in 75, 76, wenn man wirklich alles monetisiert, was man so braucht, im Laufe seines Reproduktionsprozesses, dann wird es richtig, richtig teuer. Und dann wird sozusagen die Schwelle, wo sich die kapitalistische Ausbeutung lohnt, gar nicht erst erreicht. Oder jedenfalls nur unter Ausnahmezuständen erreicht. Also das heißt, hier gibt es einen Bereich, wo sich tatsächlich die kritische Analyse von herrschaftlichen Geschlechterverhältnissen und die kritische Analyse von kapitalistischer Ausbeutung tatsächlich verschränken muss. Das ist nicht jetzt ganz allgemein in der systematischen Struktur. Da, denke ich, kann man die Kritik der kapitalistischen Ausbeutung schon relativ autonom halten oder relativ spezifisch halten. Autonom ist ein falsches Wort. Aber man kann eben deutlich machen, dass, und das sind typischerweise auch die Punkte, an denen diese Systematizität, wie Marx selber gesagt hat, ihre Grenzen hat, an denen sich die unterschiedlichen Formen der Ausbeutung überlagern. Klassischer Fall, die Auseinandersetzung zwischen marxistischer Imperialismustheorie und Dependenztheorie. Die haben darunter gelitten, dass sie dann immer versucht haben, alles das, was die anderen gesehen haben, selber aus ihrer Problematik abzuleiten, statt zu sehen, wie sich hier kapitalistische Ausbeutung und internationale und transnationale Abhängigkeit durchdringen. Also insofern würde ich nicht dafür plädieren, dass man das jetzt in der Forschung separiert, aber man sollte sozusagen die theoretischen Hintergründe eigenständig rekonstruieren und man sollte auch die spezifische Materialität und Widersprüchlichkeit nicht in einer sozusagen Mischforschung, wo dann alles gleichzeitig vorkommt und nichts spezifisch thematisiert wird, ertränken. Also insofern bin ich jetzt nicht für die Separation, aber für die Unterscheidung. Und natürlich bedeutet es auch einen gewissen Grad von wissenschaftlicher Arbeitsteilung. Leute, die sich darauf spezialisieren, den Kapitalismus zu kritisieren, was wir auch durchaus heute noch in der gewerkschaftlichen Praxis eine praktische Bedeutung haben kann. Und Leute, die sich darauf spezialisieren, Geschlechterverhältnisse zu untersuchen, haben erstmal auch unterschiedliche Arbeitsbereiche, dass sie sich in zentralen Fragen, also etwa Entwicklung prekärer Arbeitsverhältnisse heute, notwendigerweise überschneiden und ergänzen müssen, ist damit nicht negiert. Soweit, und jetzt habe ich die Frage, dass ich jetzt eigentlich kein weiteres Element hier mehr einführen kann, weil wir haben jetzt noch ungefähr 12 Minuten oder weniger. Wie spät haben wir? Ja, und da könnten wir Fragen diskutieren. 5 Minuten, ja, dann könnten wir noch Fragen diskutieren aus dem allgemeinen Zusammenhang. Keine Fragen?